herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des InnoPods, der Podcast für das Inno-Netzwerk Produktion. Wie immer möchten wir uns mit Kompetenzen zum Trendthemen, zu Technologiethemen aus der Region beschäftigen. Wir möchten Ihnen Beispiele vorstellen. Mein Name ist Christiane Aufermann, ich bin von der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Mit mir wieder dabei ist Markus Majdaniuk von der Bochum Wirtschaftsentwicklung.
Hallo,
hallo. Markus.
Hi.
Ja, und heute geht es um das Thema künstliche Intelligenz und das machen wir bei der Lern- und Forschungsfabrik der Ruhr-Universität Bochum. Für das Thema künstliche Intelligenz haben wir uns einen sehr kompetenten Experten heute eingeladen, Dr. Michael Herzog. Michael, schön, dass du da bist. Vielleicht fangen wir einfach mal damit an. Erzähl mal ein paar Worte zur Lern- und Forschungsfabrik und dann auch natürlich zu dir.
Ja, danke, Christiane. Ja, herzlich willkommen von meiner Seite hier in der Lern- und Forschungsfabrik, der Lehrstuhl für Produktionssysteme der Ruhr-Universität Bochum. Wir sind hier in einem ganz besonderen Ort, weil wir hier zwei ganz wichtige Themen miteinander vereinen. Auf der einen Seite die anwendungsnahe Forschung. Wenn wir uns hier umschauen, haben wir verschiedenste Demonstratoren aus Forschungsprojekten aufgebaut, wo wir eben unsere Ergebnisse, unsere Erkenntnisse anschaulich demonstrieren können. Aber das machen wir nicht nur zum Selbstzweck, sondern wir versuchen, einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, wir müssen diese Ergebnisse auch in die Breite tragen, in die Gesellschaft tragen. Das heißt, wir führen hier viele Lernveranstaltungen durch mit Studierenden, mit Schülern, aber auch mit Industrieunternehmen in verschiedensten Formaten, wo wir eben dann anhand unserer real abgebildeten Produktion, die ein kleines mittelständisches Unternehmen abbilden soll, neueste Forschungserkenntnisse darstellen können. Ich selber komme eher aus dem Bereich Produktentwicklung, Innovationsmanagement, habe lange Zeit in diesem Bereich gearbeitet, insbesondere im Bereich intelligente Produkte und Verknüpfung zu intelligenten Dienstleistungen, auch das Thema neue Geschäftsmodelle und wie diese entwickelt werden, war lange Zeit ein Thema, mit dem ich mich beschäftigt habe und habe dann 2016 unterstützt in der Antragstellung für einen Forschungsbau CES, den wir auf dem ehemaligen Opel-Gelände, heute Mark 517, errichten und der Anfang 2022 an den Start geht und da erforschen wir genau dieses Thema. Ja? Also intelligente Produkte, intelligente Dienstleistungen, neue Geschäftsmodelle, nicht nur in der Produktion, sondern branchenübergreifend. Und das ist das Besondere und Spannende in einem hochgradig interdisziplinären Umfeld. Ja? Also das heißt, das Ganze ist nicht nur ein Thema der Ingenieure, sondern die Problemstellungen, die sich uns hier stellen, sind nur in einem interdisziplinären Verbund, unter anderem Arbeitswissenschaftlern, Psychologen, Vertriebswissenschaftlern, BWLern etc. Zu erarbeiten und zu beantworten auch die Fragen, die sich da stellen.
Ja, super. Intelligenz, künstliche Intelligenz, das ist ja das Thema heute. Das ist ja auch echt ein sehr breites Feld. Wir reden von starker, von schwacher künstlicher Intelligenz. Man hört Schlagworte wie Deep Learning, Machine Learning, kognitive Ergonomie. Neuromorphe Hardware habe ich neulich gelesen. Das ist ja super spannend. Aber lass uns das mal vielleicht ein bisschen definieren und eingrenzen. Worüber möchten wir heute genau sprechen?
Ja, also man muss an der Stelle schon ganz klar unterscheiden zwischen dem Begriff künstliche Intelligenz, der eben in der Gesellschaft weit verbreitet ist. Ja, also man liest den, wenn man die Zeitung aufschlägt, an jeder Stelle. Auch wir lesen diesen Begriff in Bekanntmachungen für Forschungsprojekte und müssen uns damit auseinandersetzen. Das eigentliche Hype-Thema eigentlich, wenn man tiefer hineinsteigt, ist aber das Thema Machine Learning oder noch einen Schritt weiter Deep Learning, das heißt eben maschinelle Lernverfahren mit Hilfe neuronaler Netze. Und das ist natürlich für uns auch ein ganz wichtiges Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen, wo wir uns auch die Frage stellen müssen als Lehrstuhl für Produktionssysteme im Maschinenbau. Ja, wie positionieren wir uns hier? Wir sind ja jetzt keine Informatiker oder keine Mathematiker, sondern welche Rolle sehen wir eigentlich hier in dem Bereich? Ne? Und darüber hinaus ist eben ganz wichtig, dieses Thema auch in die Breite zu tragen, ja? Weil es gibt eben enorme Potenziale, um Fertigungsprozesse zu verbessern, um verbesserte Produkte, bessere Produkte an den Markt zu bringen. Und deswegen ist es für uns auch ganz wichtig, dieses Thema in die Breite zu bringen. Deswegen ist so ein Podcast natürlich ein super Medium.
Ja, super spannend. Anwendungsbereiche.
Du hast uns ja auch ein Beispiel mitgebracht. Vielleicht wird es dann noch mal ein bisschen deutlicher, was konkret gemeint ist, worüber wir heute noch reden.
Ja, vielleicht nochmal anfangen mit künstlicher Intelligenz, dann sind das eigentlich immer Softwaresysteme, die in technischen Systemen zur Anwendung kommen. Mhm. Das Besondere ist jetzt hier, diese technischen Systeme haben die Möglichkeit, ihre Umwelt wahrzunehmen über Sensorik und ihre Umwelt wiederum zu beeinflussen über Aktorik, also aktiv einzugreifen. So, und dazwischen passiert Informationsverarbeitung und verschiedenste Prozesse sozusagen. Ja? Und die können jetzt je nach Aufgabenstellungen unterschiedlich komplex sein. Ja? Deswegen, das Thema künstliche Intelligenz gibt es schon seit den 50er Jahren. Und es gibt einfache Beispiele von künstlicher Intelligenz. Nehmen wir mal das Beispiel Thermostat zum Beispiel, ja? Wo eben eine Raumtemperatur gemessen wird, abgeglichen wird mit einem Sollwert und entsprechend nachgeregelt wird, um diesen Zielwert zu erfüllen am Ende. Ja? Je komplexer das Umfeld sozusagen ist, ja, nehmen wir mal beispielsweise autonomes Fahren, ja, wo Autos sich eigenständig durch den Verkehr navigieren sollen, wo eine Vielzahl an weiteren Fahrzeugen, Infrastruktureinrichtungen interagieren, ja, wo es Menschen gibt, die Autos nach wie vor ja führen werden, ja, die aus einer Lücke ausscheren, die ein Überholmanöver starten. So. Dieses Umfeld ist derart komplex, dass rein regelbasierte Ansätze hier an ihre Grenzen stoßen. Und das ist dann die Stelle, wo man eben mit maschinellen Lernverfahren, mit Machine Learning eben ansetzen kann und einen deutlichen Mehrwert im Vergleich zu den, sag ich mal, traditionellen KI-Ansätzen erzielen kann.
Ich bin mal gespannt, wie du vom autonomen Fahren den Schwenk schaffst zum Unilog, der ja nicht ganz so komplex daherkommt.
Ja, das kann ich mal versuchen. Ja. Wenn ich mit einem autonomen Fahrzeug mich fortbewegen kann, dann kann ich ja gegebenenfalls auch eine Flasche Wein genießen.
Oh, ja, nicht schlecht.
Deswegen, das ist ja ein sehr interessantes Thema. Und deswegen haben wir hier, ich habe ja gesagt, wir bilden hier realitätsnahe Fertigungsprozesse ab, ja, in unserer Demonstrationsfabrik. Und ein Beispiel, was wir hier eben seit vielen, vielen Jahren schon verfolgen, ist dieser Unilog. Das heißt, es ist ein Bauteil, was wiederum aus vielen anderen Bauteilen besteht, ein Flaschenverschluss. Ja, also das heißt, ich kann damit meine Weinflasche verschließen und sie wird eben, es wird davor gehindert, sozusagen, dass der Wein schlecht wird. Ja? So. Und was wir jetzt hier gemacht haben, also anders gesagt noch, dieser Unilog besteht eben aus vielen Bauteilen, unter anderem auch Dichtungsring, ne, damit eben die Flasche luftdicht abgeschlossen werden kann. Und bei der Montage können jetzt verschiedenste Fehler passieren. Ja? Manuelle Montage, hier ist ein Mitarbeiter involviert und jetzt kann es eben passieren, oder uns ist aufgefallen, dass häufiger mal ein Dichtring vergessen wird. Ja? Es sind drei Dichtringe eingebaut, an der Stelle werden dann häufiger mal nur zwei oder einer. So, das heißt, die Funktionalität des Unilogs ist außer Kraft gesetzt. Ja? Oder die Dichtringe werden in der falschen Farbe montiert. Und was wir jetzt hier gemacht haben, um eben den Menschen an der Stelle zu unterstützen, ist ein Qualitätssicherungssystem implementiert, was auf Basis von maschinellen Lernverfahren, in dem Fall in einem neuronalen Netz, Bilder von dem Unilog erkennt oder beziehungsweise zur Verfügung gestellt bekommt und erkennt, ob der Unilog richtig montiert ist oder eben nicht.
Ja, da haben wir ja schon das erste passende Anwendungsbeispiel in der Industrie. Qualitätskontrolle durch Bilderkennung.
Genau, und es ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil im Bereich Bilderkennung eben schon viele, viele Vorarbeiten geliefert wurden. Also das heißt, man kann beispielsweise aufbauen auf sogenannten vortrainierten Netzen, ja, die beispielsweise schon in der Lage sind, Kanten zu detektieren. Das heißt, wir fangen nicht bei Null an. Wir haben das Netz angelernt mit 8000 Bildern, also 8000 Bildern von richtig montierten Unilogs und verschiedenen Fehlern, die wir identifiziert haben. Und haben eben auf diesem vortrainierten Netz aufgebaut, das weiter trainiert mit diesen 8000 Bildern und mittlerweile ist der Algorithmus in der Lage, eben diese typischen Fehler, vier Fehler, die wir ja mal beispielhaft abgebildet haben, eben zu erkennen. Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel, wie einfach und hands-on man eigentlich mal so ein Machine Learning in die Anwendung bringt.
Wie lange hat das gedauert?
Jetzt muss man dazu sagen, dass wir einen Kollegen haben, der im Programmieren sehr, sehr fit ist und auch, was die maschinellen Lernverfahren angeht, sehr, sehr tief eingearbeitet ist, weil er eben im Rahmen seines Forschungsprojektes da sehr, sehr viel mit zu tun hat. Für ihn war das eine Aufgabe von zwei, drei Tagen,
was machbar war. Zwei, drei Tage. Okay.
Nicht schlecht.
Haben wir noch ein bisschen was wir zeigen können direkt, wo wir direkt mal uns was angucken können?
Ja, auf jeden Fall. Wir können einfach uns hier den Unilog oder wir haben ja verschiedenste Stationen sozusagen in unserer Lern- und Forschungsfabrik und an den verschiedensten Stationen könnten wir unterschiedliche Themen mal weiter vertiefen.
Super, ja. Dann machen wir das doch. So, jetzt haben wir hier den Standort gewechselt. Michael, worum geht's denn hier? Wo stehen wir hier gerade? Erzähl mal.
Ja, das ist unser ganz neuer Versuchsaufbau, der nennt sich Co-Assembly. Das ist ein Kunstwort, was zusammengesetzt ist aus Cooperation und Assembly. Das heißt, hier geht es um Montage. Und aber nicht vollautomatisierte Montage, also wir sehen ja viele Robotersysteme, Transportförderbänder etc.
Das ist so eine Fertigungsstraße.
Genau, aus, ja, hier wird auch ein beispielhaftes Produkt gefertigt. Wir arbeiten vor allem im Schaltschrankbau viel mit Industrieunternehmen zusammen. Deswegen ist das ein ganz spannendes Szenario, weil eben mit der Verkabelung und das ist viel manuelle Arbeit. Das ist also aus Forschungssicht sehr spannend und auch für die Unternehmen in der Praxis ein großes Problem. Und was wir jetzt hier gemacht haben, auch mal beispielhaft, um eine Basistechnologie im Prinzip zu untersuchen, ja, so eine Montagelinie hier aufgebaut. Und das Besondere ist eben, dass hier sowohl vollautomatisierte Bestandteile drin sind, als auch vollkommen manuelle Bestandteile, also das heißt, wo der Mitarbeiter vollkommen manuelle Montagetätigkeiten macht, als auch Hybrid, das heißt, wo der Mensch mit kooperativen Mensch-Roboter-Kollaborationssystemen zusammenarbeitet.
Also so wie es eigentlich in der normalen Industrie halt auch üblich sein kann, ne? Nicht immer alles vollautomatisiert, genau. Teilweise mit Roboterunterstützung.
Genau, genau, richtig. Und das Besondere an der Anlage ist hier, dass wir diese Vision vernetzte Produktion, digitaler Zwilling, hier realisiert haben. Das heißt, es existiert ein komplettes virtuelles Abbild von dieser Montageanlage im Computer. Und mit diesen Modellen können wir dann Simulationen durchführen. Wir können quasi vorab neue Durchläufe, neue Fertigungsprinzipien, Montageprinzipien ausprobieren, bevor wir sie auf die reale Anlage bringen. Das hat natürlich enorme Vorteile, weil wir dadurch die längere Inbetriebnahmezeiten, die wir dann haben, wo wir den Roboter jetzt nochmal einzeln programmieren müssen, uns sparen können.
Ja. Ja,
das heißt, wir reduzieren diese Stillstandszeiten und können nahtlos sozusagen in den neuen Montageprozess übergehen. Und das ist eben hier das spannende Thema. Machine Learning, also KI auf jeden Fall. Ja, Robotik ist ja auch so eine typische Anwendung, die man im KI-Zusammenhang genau. immer nennt. Das haben wir hier sehr, sehr ausreichend. Wie gesagt, ganz alleinstehend, aber auch in Kooperation mit dem Menschen. Das heißt, wenn ich mich da nähere, stoppt der Roboter seine Arbeit. Ja, das heißt, aus sicherheitstechnischen Gründen. Wir haben Bilderkennungssysteme an einigen Stellen, ja, aber man könnte jetzt beispielsweise auch, was wir jetzt noch nicht gemacht haben, so eine Technologie, wie wir sie gerade vorhin gesehen haben, mit der Machine Learning basierten Qualitätssicherung, könnte man auch durchaus auch hier implementieren für einzelne Arbeitsschritte.
Ja. Was sind denn so weitere Anwendungsfälle und wo sind vor allen Dingen die Mehrwerte, die sich dann entsprechend daraus ergeben für die Industrie?
Ja. Also wenn man sich mit der Technologie KI oder Machine Learning auseinandersetzt, dann gibt es eigentlich zwei Ansatzpunkte, die ich mir anschauen kann. Ja? Ich kann einmal meine eigenen Produkte mir hernehmen, ja? Und kann überlegen, kann ich diese erweitern, um eben beispielsweise, wenn Software sowieso schon Teil des Produktes ist, ja, kann ich es eben erweitern um Machine Learning-Anwendungen. Kann ich damit gewisse Funktionalitäten umsetzen, die ich vorher nicht umsetzen konnte? Welche Mehrwerte habe ich daraus? Ich kann mein Produkt weiterentwickeln, ich kann eventuell Kundenbedürfnisse besser befriedigen, ja, ich kann Wettbewerbsvorteile erzielen, das heißt natürlich wirtschaftliche Vorteile, die ich daraus erzielen kann.
Ja. Also du meinst jetzt zum Beispiel ein Industrieprodukt, wo dann auch eine Software mit dazugehört?
Ja, machen wir so ein ganz gängiges Beispiel. Ich habe das eigentlich gar nicht so gerne, aber wir können es gerne mal nehmen, weil es viele Leute vor Augen haben. Das ist das Thema Predictive Maintenance. Mhm. Ja. Das heißt, ich versehe meine Anlage eben mit entsprechender Sensorik, kann auf Basis der Prozessdaten, die ich da erheben kann, mit Hilfe von Machine Learning beispielsweise, das kann ein Werkzeug sein, identifizieren, ob ich gewisse Fehlerzustände habe, die Maschine fehlerfrei funktioniert oder eben nicht und kann dann beispielsweise automatisiert Serviceeinsätze einleiten. Ne? So, das heißt, wenn ich meine Maschine eben dahingehend erweitere, mein Produkt dahingehend erweitere, habe ich natürlich gewisse Vorteile, wenn mein Wettbewerber das nicht tut. Mhm. Ja? Da sind wir wieder bei dem Thema Produkt und Dienstleistungen gebündelt anbieten.
Ja, ja, was dann die neuen Geschäftsmodelle
auch entsprechen. Was dann das Thema neue Geschäftsmodelle
ist. Genau. Und weitere Anwendungen?
Ja, wenn man jetzt mal weggeht von der Produktsicht, dann kann man natürlich auch in die eigene Produktion reingucken, ne? Also in der ich das Produkt herstelle sozusagen. Ja? Und da kann ich natürlich, das Beispiel Qualitätsprüfung hatten wir gerade schon, das ist ein sehr, sehr beliebtes Beispiel, weil eben in der optischen Bilderkennung schon große Fortschritte im Bereich Machine Learning erzielt wurden. Das heißt, das ist ein Anwendungsfeld, wo ich relativ niederschwellig vielleicht eine Umsetzung realisieren kann. Die Einsatzgebiete sind vielschichtig. Ja. Ich kann natürlich hingehen und meine Produktionsplanung und Steuerung auf Basis meiner erhobenen Daten versuchen zu optimieren. Ich kann im Einkauf Machine Learning einsetzen und gucken, wann sind welche Lieferzeiten sozusagen die Wertschöpfungskette optimieren im Hinblick darauf. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Einsatzgebiete. Ein weiteres interessantes vielleicht noch autonom fahrende Roboter, ja, die beispielsweise einzelne Logistikaufgaben übernehmen in der Produktion, die mir Teile herbringen, hier beispielsweise an die Station, sodass ich nicht noch in ein zentrales Lager laufen muss. Das wären auch so Anwendungen.
Ja. Dann, also wie gesagt, Intralogistik.
Dann. Intralogistik-Themen, genau.
Ist das aber nicht beispielsweise schon wieder eher ein Thema, wo wir uns eher so im Großunternehmens-Konzernbereich bewegen? Oder sind das alles die aufgeführten Beispiele von dir? Sind das Sachen für den Mittelstand, die für ihn auch interessant sein sollten?
Ja, also da kann man keine ganz klare Antwort drauf geben. Ich denke, das hängt davon ab, wie sieht die Branche, das Umfeld des Unternehmens eigentlich aus? Mit welche Kompetenzen liegen vor im Unternehmen? Wie gesagt, wenn Unternehmen beispielsweise schon Automatisierungssysteme entwickelt haben, dann ist der Schritt hin zu Machine Learning, wo auch viele Programmierumgebungen, Algorithmen mittlerweile Open Source sind, frei zugänglich sind, wie gesagt, niederschwellig einführbar, ne? Dann ist dieser Weg nicht so weit. Wenn ich jetzt ein sehr, sehr klassischer Maschinenbauer bin, der mehr oder weniger mechanische Produkte herstellt, mechanische Fertigungen hat bei sich, dann ist der Weg natürlich ein ganzes Stück weiter. Ne? Ja. Und da muss man natürlich, wie immer, auch wenn ich jetzt über Automatisierung einzelner Schritte nachdenke, ja, muss ich das genau abwägen, wie groß ist der Mehrwert, den ich daraus habe und wie groß ist der Aufwand, der da dahinter steckt.
Also ähnlich wie man auch bei Digitalisierung sagt, das ist sozusagen ein fortwährender Prozess und man ist nie wirklich auch am Ziel angekommen. Richtig. So geht es immer darum, wo stehe ich gerade, was könnte der nächste sinnvolle Schritt für mich sein.
Genau.
Okay, danke. Vielleicht mal eine negativ tonierte Frage. Was sind denn seiner Meinung nach die Stolpersteine in der Umsetzung? Gerade Mittelstand. Also woran scheitern vielleicht KI-Implementierungsprojekte in der Regel? Ja. Was ist deine Meinung dazu?
Ja, es ist aber die Frage, wie man Scheitern definiert. Ja? Also was wir häufig beobachten, und das wird auch von der Literatur so proklamiert, macht Leuchtturmprojekte, probiert mal was aus. Ne? Design Thinking, das sind so die Schlagworte, die man da hat, ne? Wo es viele Workshops dann auch gibt, wo man schnell mal kleinere Ideen hat, wo man auch mal was umgesetzt bekommt. Was wir aber dann häufig beobachten, ist, dass das Ganze nicht einmündet in eine übergeordnete Innovationsstrategie. Also wie will ich meine eigene Produktion innovieren? Ja? Wie will ich meine Produkte innovieren? Und diese Fragen muss ich mir eigentlich vorab stellen, um dann zielgerichtet genau die Nadelstiche zu machen und die Leuchttürme zu identifizieren, die mich auch weiterbringen auf dem Weg. Ja? Okay. Unabhängig davon kann man aber solche Leuchtturmprojekte immer als Lernprozess verstehen. Wenn ich jetzt nicht sage, das ist jetzt meine Digitalisierungsstrategie oder das ist meine KI, meine Strategie, wie ich KI in die Anwendung bringe, wenn ich nicht diesen Anspruch habe, sondern sage, ich probiere jetzt mal was aus, um selber zu lernen, um Erfahrung zu sammeln mit der Technologie, ja, um besser hinterher entscheiden zu können, gehe ich den Weg, gehe ich diesen Schritt? Ja? Möchte ich meine Produktion in Zukunft eben mit KI versehen, mit Machine Learning versehen? Dann kann ich aber diese Entscheidung fundierter treffen. Ja? Wenn man diese Leuchtturmprojekte so versteht, als Lernprozess, ja, dann ist es definitiv okay und ein sinnvoller Schritt.
Also deswegen, wenn man so möchte, man durchaus sinnig mal vielleicht, wenn man gar keine Kompetenzen darin hat, mal sich externe Expertise reinzuholen, um was auszuprobieren. Definitiv. Aber wenn man sich dauerhaft mit Themen wie Digitalisierung, KI, Machine Learning auseinandersetzen möchte, dann sollte man eine Art Innovationsstrategie erstmal erarbeiten. Und dabei kann KI, ML, also Machine Learning, ein mögliches Werkzeug sein. Zwar sehr komplexes Werkzeug, aber ein mögliches Werkzeug, was man da einsetzen kann.
Also ein zentraler Stolperstein, um nochmal auf das Predictive Maintenance Beispiel zurückzukommen. Da gibt es eine Studie vom VDMA gemeinsam mit Roland Berger aus 2017. Da hat das Thema Predictive Maintenance sehr, sehr breit beleuchtet. Und dabei kam eigentlich raus, dass die Unternehmen eigentlich alle mit einer opportunistischen Strategie daran gegangen sind. Das heißt, sie haben Technology Push, ja, haben sich mit der Technologie beschäftigt, wie ingenieurlastige Unternehmen das halt gerne tun, und sind aber irgendwann an den Punkt gekommen, dass sie gar nicht so genau wussten, was der Kunde damit anfangen kann. Also dieses Thema Geschäftsmodell. Wo liegen denn wirklich die Probleme beim Kunden? Wie nutzt der Kunde dieses Produkt, diese Maschine beispielsweise, für die ich ihm auch ein Predictive Maintenance anbieten möchte? Ne? Und wie sind auch seine sag ich mal, unternehmerischen Randbedingungen? Ist es für ihn schlimm, wenn die Maschine steht? Ja? Oder wie schnell muss die Maschine wieder funktionsfähig sein? Wie teuer sind Ersatzteile? Kann ich mir die nicht auch einfach auf Lager legen und ich fahre die Anlage halt quasi bis in den Verschleiß hinein? Ne? Wo das Thema vorausschauende oder zustandsorientierte Wartung eigentlich gar nicht so ein Thema ist. Es bringt mir als Kunde gar nicht so einen Mehrwert. So, und das wurde da eigentlich sehr, sehr klar aufgedeckt. dass diese Geschäftsmodelle gar nicht klar sind. Deswegen, das wäre auch noch ein Stolperstein, dass es häufig zu technologieorientiert gedacht wird, das Thema, und zu wenig vom Prozess her. Das kann jetzt der Kundenprozess
oder lösungsorientiert werden.
Genau.
Mhm. Das passt ja auch zu der, ich sag mal, allgemeinen Entwicklung, die man auf dem Markt beobachtet, dass man sich weg vom reinen Produzenten bewegt hin zum Dienstleister, der auf eine langfristige Bindung auch zum Kunden auch aus ist. Ne?
Wobei man da auch wieder sagen muss, da gibt es auch wieder Stolperfallen. Wie gesagt, ich habe mich in der Forschung da viel mit auseinandergesetzt, weil Unternehmen vor vielen, vielen Jahren das erkannt haben, dass man mit Service viel Geld verdienen kann, aber mehr oder weniger blind Service angeboten haben. Also was können wir denn alles machen? Ein bunter Blumenstrauß an Service angeboten. Aber diese kundenorientierte Denkweise, vom Kunden her zu denken und welchen Mehrwert kann ich ihnen denn geben oder spenden, das sieht man relativ häufig. Das ist aber auch ein Thema, was wir beispielsweise in der Hochschullehre ganz stark adressieren, dass die Hochschulabsolventen diese Denkweise irgendwie verinnerlichen. Ich glaube, das ist ein ganz großes Hemmnis oder eine ganz wichtige Voraussetzung, wenn man es positiv formulieren möchte, wenn wir die Unternehmen dazu befähigen wollen, in Zukunft solche Lösungen anzubieten. Aber auch bei sich selbst in der Produktion zu implementieren.
Kannst du uns vielleicht so zwei, drei Beispiele nennen aus der Region hier, Praxisumsetzung, du hast uns ja hier schon ein bisschen gezeigt, was ihr hier macht, aber vielleicht aus dem Humane-Projekt oder ähnliches, also einfach ein paar Anwendungsbeispiele, was derzeit so in der Region umgesetzt wird an KI-ML-Projekten.
Ja, also das Humane-Projekt, vielleicht noch mal ein paar Sätze dazu. Du hast es ja gerade angesprochen, ist ein relativ großes Verbundforschungsprojekt, was wir Anfang diesen Jahres gestartet haben, gefördert mit 8 Millionen Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und hier geht es um das Thema, wie verändert künstliche Intelligenz das Arbeiten. Ja? Weil wir nämlich die Erfahrung gesammelt haben, dass selbst die Unternehmen, die Machine Learning oder KI bei sich zum Einsatz gebracht haben, plötzlich wieder vor neuen Problemen stehen. Nämlich der Mitarbeiter, der jetzt mit diesem System arbeiten muss. Was passiert denn mit dem eigentlich? Wie verändert sich dessen Arbeitsprozess? Wie verändern sich die Anforderungen an ihn? Und da ist ein Praxisbeispiel. Wir haben verschiedene Use Cases, die wir da untersuchen und Erfahrungen zu sammeln. Und ein ganz, finde ich, sehr anschauliches Beispiel ist auch im Bereich Bilderkennung. Da geht es bei der Firma Sentin um Bilderkennung im Bereich Qualitätsprüfung von Schweißnähten. Und zwar in hochsicherheitskritischen Bereichen. Ja. Und die Firma Sentin hat hier ein Assistenzsystem basierend auf Machine Learning zur Verfügung gestellt. Ähnlich wie wir es da in Low Budget aufgebaut haben, in professionalisiert, wo eben Schweißnähte geprüft werden. Jetzt ist es hier so, dass dieser Arbeitsprozess, wie soll ich sagen, sehr schnell dann sehr monoton wird mit diesem System. Weil im Prinzip erkennt der Algorithmus zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz, wenn Schweißnähte fehlerhaft sind. Da es sich aber um sicherheitskritische Anwendungen handelt, muss der Mitarbeiter, der sozusagen das System bedient, immer noch quittieren oder sag mal die Überwachung, wie im Flugzeug sozusagen. Ne? So, und da untersuchen wir jetzt, oder da meldet uns das Unternehmen, dass sie da beispielsweise bei ihren Kunden, die das System einsetzen sollen, ganz große Akzeptanzprobleme bekommen. Weil sie sagen, was passiert jetzt mit dem Mitarbeiter, der den ganzen Tag nur noch quittieren muss? Mhm. Ja? Was ist das für eine Aufgabe?
Das sind wir schon bei der fortschrittlichen Entwicklung wieder, ne? Wo man zu monoton arbeitet.
Genau. Richtig. Und das ist ein ganz tolles Beispiel, was auch aus dem CES-Zusammenhang entstanden ist, dieses Projekt Humane, wo jetzt eben Ingenieure, ja, also mit Expertise beispielsweise in der Bilderkennung, wie baue ich so ein System auf? Wir haben da die Neuroinformatiker mit drin, die sich wirklich mit einzelnen Algorithmen beschäftigen. Wir haben die Arbeitswissenschaftler mit drin, die sozusagen mal eher top-down auf den Arbeitsprozess schauen. Aber wir haben auch Psychologen mit an Bord, die wirklich auf der Ebene des Individuums schauen, was macht dieser Arbeitsprozess jetzt mit dir? Ja, wie verändert er beispielsweise deine Identität als Mitarbeiter? Ne? Du hast ja eine gewisse Rolle, die du übernimmst in diesem Arbeitsprozess und jetzt übernimmt das die Maschine von dir.
Was macht das auch mit? Human-zentrierte KI bzw.
Richtig. Das Kunst wird mit AI in der Mitte, aber menschzentriert. Das ist unser Ansatz, das ist eigentlich unsere Message und so wollen wir die Entwicklungen eigentlich auch lenken. Ja. Mhm. Aber das kann man jetzt vielleicht sagen, das ist so ein weicher Faktor und das hindert jetzt KI nicht am wirtschaftlichen Erfolg. Doch, das ist so. Wenn man das nicht mitdenkt, der Kunde dieses System gegebenenfalls nicht kauft.
Ja. Ich finde das auch sehr spannend. Ich war auch mal bei einer der Sitzungen letztens dabei und da habe ich auch nochmal überrascht festgestellt, wie wenig eben diese humanzentrierte Fragestellungen auch überhaupt auch weltweit im KI, in der KI-Forschung überhaupt eine Rolle spielen, sodass auch mit diesen Forschungsthemen, die jetzt behandelt werden, durchaus auch die Region sich einen gewissen auch Standortvorteil durchaus auch erarbeitet. Ne?
Ja, definitiv. Man muss natürlich sagen, gerade im industriellen Umfeld nehmen jetzt diese Anwendungen erstmal zu. Das heißt, das Thema Menschzentrierung, diese Auswirkungen davon, kann man jetzt erst eigentlich beobachten. Ne? Aber das Spannende ist wirklich, die Unternehmen formulieren das so als Problem hier. Was machen wir mit unseren, wie verändern sich die Rollen unserer Mitarbeiter? Wie organisieren wir das im Unternehmen?
Ja, das sind ja auch ganz viele Ängste, die da entstehen letztendlich. Genau. Es sind auch Betriebsräte sicherlich, die da.
Die sind auch
Fragen
mit an Bord.
Stellen,
genau. Das ist auch eine ganz besondere Konstellation.
Wir müssen ein bisschen auf die Uhr achten. Entschuldigung für das freche Dazwischengrätschen. Weil Christian das gerade angesprochen hat. Was sind denn sozusagen aus eurer Sicht, also aus Sicht der Lehr- und Forschungsfabrik bzw. aus Sicht des LPS, Zugänge, die ihr den Unternehmen bietet zum Thema KI, Machine Learning?
Ja, da würde ich jetzt mal unterscheiden in verschiedene Stadien, Reifegrade, ist so ein viel genutztes Wort, in dem das Unternehmen jetzt gerade ist. Wenn man sich jetzt mal informieren möchte über das Thema, also wenn man vielleicht jetzt hier Interesse geweckt hat über den Podcast und möchte jetzt mal den nächsten Schritt gehen, dann gibt es das Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0. Da gibt es, glaube ich, über 25 in ganz Deutschland. Die Lern- und Forschungsfabrik ist auch ein Standort davon. Und hier werden regelmäßig Informationsveranstaltungen durchgeführt, aber auch hier wieder jetzt nicht im, sage ich mal, drögen Seminarformat, sondern wirklich hier an unseren Demonstratoren, wo wir heute ein paar gesehen haben, wo jetzt die Teilnehmer, das sind übrigens kostenlose Veranstaltungen, wo sie kostenlos teilnehmen können, mal erste Berührungen mit dem Thema KI sammeln können. Das ganze Programm wurde nochmal nachträglich etwas geschärft. Es wurden sogenannte KI-Trainer eingestellt. Wenn man festgestellt hat, das Thema ist im Kommen, ja, da müssen wir irgendwie drauf reagieren mit gesonderten Informationsveranstaltungen und Weiterbildungsangeboten. Und dem sind wir jetzt entsprechend nachgekommen und haben da mittlerweile schon ein ganz breites Angebot an Veranstaltungen. Ein weiterer Zugang, und den haben wir gerade auch schon angesprochen, sind natürlich die Forschungsprojekte. Ja, also Sie können jederzeit als Unternehmen sich bei uns melden über unsere Homepage. Können wir vielleicht in den Shownotes einblenden.
Ja, auf jeden Fall. Kontaktdaten auch von dir. Ich nehme mal an, man darf dich auch ansprechen bei Rückfragen.
Sehr, sehr gern.
Packen wir in die Infobox, da können die Interessierten gerne auf dich zukommen.
Genau, prima. Also das ist immer eine Möglichkeit. Da gibt's, ist natürlich thematisch aufbereitet. Da kann man sich sozusagen sein Spielfeld suchen und dann gezielt Mitarbeiter anschreiben, wenn man gemeinsame Forschungsprojekte abwickeln möchte. Ne? Da sind wir auch, das ist ein stetiger Prozess, also da gibt es jetzt keine Fristen oder sowas, da kann man uns permanent anschreiben und wir sondieren natürlich auch permanent entsprechende Förderausschreibungen und können da ein entsprechendes Matching dann herstellen. Der dritte Punkt, den ich ganz gerne noch mit nennen möchte, ist das Thema Forschungsprozess, der wie gesagt sich derzeit in der Errichtung befindet, wo ja aber auf Mark 517, ehemaliges Opel-Gelände, auch ein Transfercampus entstehen soll. Und der Forschungsbau soll da eben auch eine entsprechende Rolle spielen. Also dort werden wir auch Forschungsergebnisse demonstrieren, transferieren, werden dort Tag der offenen Tür, Hausmessen etc. durchführen. Wie gesagt, dann ab 2022 kann man da sich auch immer informieren, was da gerade ansteht und wenn es eben das Interesse geweckt hat, gern auf uns zukommen.
Das wird auf jeden Fall spannend. Ich würde das vielleicht gerne noch ein bisschen ergänzen. Wir sind zwar hier natürlich im LPS, aber vielleicht noch mal so ein bisschen den Blick auf die Region noch mal ausweiten, was es für Zugänge gibt. In Vorbereitung auf das Thema, also es gibt diverse sogenannte Corporate Challenges, wo man sich den Themen, ich sag mal, wirklich sehr niedrigschwellig annähern kann. Mhm. Das Unternehmen benennt eine Herausforderung, in dem Fall halt gerne im Zusammenhang mit KI und Startups wie zum Beispiel Sentin können dann dementsprechend Lösungen darauf anbieten. Mhm. Dass man so diese besagten Leuchtturmprojekte schon mal ausprobiert, um sich dem Thema mal anzunähern. Ja. Das ist ein möglicher Zugang. Es gibt das Zukunftszentrum KI NRW, was auch Umsetzungsprojekte, ähnlich wie sie bei Mittelstand, beim Zentrum Mittelstand 4.0 verankert sind, so werden sie auch dort angeboten, auch wiederum kostenlos. Und was gerade schon angesprochen wurde, zum Thema Bestandsanalyse, wo stehe ich dann vielleicht auch tatsächlich, wie sind meine Prozesse jetzt aufgebaut, welche Optimierungspotenziale habe ich tatsächlich, auch die von dir angesprochenen Mehrwerte für den Kunden, bis hin tatsächlich zur ersten Umsetzungsunterstützung, lassen sich über die besagten Beratungsgutscheine, wie zum Beispiel MID in der Analyse, MID Innovation, den InnoCheck Ruhr, den Unternehmen aus Bochum, Dortmund und Hagen in Anspruch nehmen können. nutzen. Also da sind so viele Zugänge, die da möglich sind. Und Christiane und ich freuen uns da auch natürlich, wenn die Unternehmen, genauso wie du, auf uns zukommen und fragen, wie da vielleicht der beste Weg ist, um da sukzessive seine Kompetenzen aufzubauen.
Ja. Absolut. Jetzt haben wir ja schon ganz viel über Anwendungsbereiche gesprochen, wir haben über Fördermöglichkeiten gesprochen. Du hast aber auch sehr klar gesagt, es ist jetzt nicht damit getan, dass diejenigen, die sich momentan mit den Windows-Umgebungen beschäftigen, jetzt mit KI starten. Ja. Wir hatten vorhin das Beispiel, ein versierter, gut im Thema stehender Softwareentwickler kann das in 1 bis 2 Tagen, das Beispiel der Bilderkennung, programmieren. Ja. Das ist ja auch also das Thema Qualifizierung ist dann entsprechend für die Unternehmen eine große Herausforderung. Wie kann man dem begegnen?
Ja, also erstmal würde ich jetzt, erstmal muss man die Frage stellen, wer soll qualifiziert werden? Also das heißt, eigentlich muss man mal genau so eine Bestandsaufnahme machen. Ich weiß nicht, ob die Förderinstrumente dazu geeignet sind, da kannst du vielleicht gleich nochmal ein Wort zu verlieren.
Ja, das ist durchaus möglich. Ja.
Aber eine Bestandsaufnahme zu machen, wie verändert denn jetzt so eine Technologie mein Unternehmen? Wo sind denn überhaupt Qualifikationsbedarfe? Mhm. Ja? Das ist ja erstmal der erste Schritt. Und da fallen mir ganz viele ein. Ja? Also das begonnen in der Produktentwicklung. Ja? Also wenn ich eben, wenn ich solche neuen Produkte denken möchte, dann muss ich ja da irgendwie auch mich weiterbilden, was diese Technologie angeht. Was kann die, wie kann ich die integrieren in mein Produkt etc. Dann das Thema Geschäftsmodellentwicklung. Ja? Also auch auf Unternehmensebene, weit sehe ich da schon auch Weiterbildungsbedarfe. Ne? Mal fernab vom reinen Produzieren und Verkaufen, was kann denn da in Zukunft noch relevant sein?
Da könnte auch so ein Blick in den Trendmonitor auch nicht schaden.
Für Inspiration auf jeden Fall, aber grundsätzlich...
Das erste Ansatz meine ich ja.
Das definitiv, aber grundsätzlich ist ja auch schon gesagt worden, dass die Anzahl der Absolventinnen und Absolventen von Hochschulen wahrscheinlich nicht ausreichen wird, um den Bedarf entsprechend reicht. Ja. Also das heißt, Aufqualifizierung, Weiterbildung, Weiterentwicklung zum Data Scientist oder sowas ist wahrscheinlich jetzt auch relativ wichtig.
Ja. Ja, was dann ja häufig gemacht wird, ist eben die jungen und engagierten Mitarbeiter da vielleicht in ein kleines Team setzen und da so auch wieder eine kleine Insel, die dann vielleicht auch mal gefüttert werden mit kleineren Inselprojekten oder Leuchtturmprojekten. Das ist sicherlich auch ein Zugang. Ansonsten sehe ich Forschungsprojekte eigentlich auch immer als Qualifikationsmaßnahme. Mhm. Jetzt nicht im Sinne eines Zertifikats, was ich mir hinterher um den Hals hängen kann, sondern als ich habe da Kontakt zu Forschungseinrichtungen, zu anderen Unternehmen, die da schon weiter sind als ich. Ne? Das kann ich natürlich auch gezielt in meinen Qualifikationsaufbau mit aufnehmen. Ja? Eine zentrale Frage, wo ich jetzt aber auch noch nicht die finale Antwort drauf habe, ist natürlich, ist es jetzt erforderlich, dass jetzt ein kleines und mittelständisches Unternehmen, was im metallverarbeitenden Gewerbe unterwegs ist, plötzlich Informatiker im großen Stile einsetzen, einkaufen, qualifizieren muss und Data Scientists? Mhm. Ich habe ja vorhin hervorgehoben, was auch sehr, sehr wichtig ist, ist eben dieses Domänenwissen. Ja? Also ich muss meine Prozesse sehr gut kennen, um überhaupt zu verstehen, ob das ein Werkzeug für mich ist. Oder das Kundenverständnis, da sehe ich auch riesige, habe ich ja vorhin schon angedeutet, Nachholbedarfe im Prinzip, wo man auch Qualifikationen oder Mitarbeiter qualifizieren sollte, in so eine Richtung auch zu denken. Ich kann verstehen, gerade für kleine Mittelständler, wo ich solche Maßnahmen natürlich irgendwie auch immer ökonomisch bewerten muss, ja, das sind jetzt Dinge, die sind schwer greifbar. Also verkaufe ich jetzt, wenn ich den jetzt in diese Richtung schule, irgendwie ein Produkt mehr? Das kann ich nicht garantieren, aber ich glaube, es ist schon die Richtung, in die man gehen muss.
Okay. Danke für die Einschätzung dazu. Wenn ich das mal zusammenfassen darf, also es ist auf jeden Fall, KI ist ein komplexes Thema, überrascht uns nicht. Ne? Aber letztendlich, es gibt, so wie das LPS das anbietet, gibt es viele einfache Zugänge, sich dem Thema anzunähern. Ja. In der Regel, in der Praxis sieht es dann ja auch so aus, dass man sagt, vielleicht auch erstmal mit einem Projekt starten, um mal zu gucken, wie funktioniert das bei uns? Welche Akzeptanz hat das? Welche Mehrwerte bietet uns das? Welche Nacharbeiten erfordert das bei uns? Und dann wird es tatsächlich aber auch schon ein bisschen kniffliger, wenn man sagen möchte, okay, wir werden dauerhaft KI, Machine Learning bei uns implementieren. Dann, Christian, so wie du es angesprochen hast, zu Recht, es gibt auch einen Fachkräfte-Gap hier. Ja. Den muss man strategisch durchaus dann auch angehen. Auch da ist man sicherlich nicht alleingestellt. Es macht sicherlich Sinn, sich frühzeitig mit dem Thema zu beschäftigen, frühzeitig zum Beispiel auf die Hochschulen zuzugehen, um sich dann auch letztendlich auch frühzeitig den Nachschub sozusagen zuzusichern. Ja. Aber wichtig ist tatsächlich dann auch die Frage, der übergeordneten Strategie. Sprich, welche Bedeutung wird KI bei mir auch zukünftig spielen? Werde ich mich damit mehr beschäftigen müssen oder brauche ich es nur individuell bzw. punktuell zu einzelnen Themen? Brauche ich es eher für Produkte, um meine Produkte zu verbessern oder brauche ich es wirklich dauerhaft, um meine Prozesse zu begleiten?
Und dafür muss ich natürlich das Potenzial erstmal im gesamten Unternehmen sozusagen sondieren. Ja, und da muss ich ein Gefühl für haben und dann kann ich fundiert eine Entscheidung treffen, stürze ich mich jetzt rein in das Thema oder nicht. Mhm. Aber vielleicht nochmal als Ergänzung, was wir auch häufig sehen in dem Bereich, ist, dass Unternehmen anfangen, mit anderen Unternehmen zu kooperieren. Also es entstehen wirklich so Verbünde, gerade mit Startups beispielsweise, die dann, was das Data Science-Thema angeht, deutlich bewanderter sind. Aber auch das liegt nicht jedem Unternehmen. Das ist auch wieder ein Veränderungsprozess, den man irgendwie wollen muss und den man mitgehen wollen muss.
Michael, ich weiß nicht, ob das abgesprochen ist, aber das ist eine super Überleitung, weil wir sind tatsächlich zum Ende gekommen. Und also uns hat das sehr viel Spaß gemacht hier. Aber das, was du gerade angesprochen hast, Kooperation mit Startups, partnerschaftliche Entwicklung, Produktentwicklung in Kooperation. Das ist tatsächlich unser nächstes Thema am dritten InnoPod.
Von daher, das wusste ich wirklich nicht.
Ja. Naja, perfekte Überleitung.
Das war klasse. Deshalb vielen, vielen Dank dafür, dass wir hier sein konnten du uns einen Einblick gegeben hast in die sehr, sehr komplexe, aber auch sehr spannende und uns mit Sicherheit noch sehr lange beschäftigende Thematik von KI und Machine Learning. Und an dieser Stelle sage ich nochmal zu den Zuschauern bzw. unseren Zuhörern, ich hoffe, es hat auch Ihnen Spaß gemacht, es hat Ihnen Mehrwerte geboten, Erkenntnisse gebracht. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch den Podcast zum Anlass nehmen, mit uns in Kontakt zu treten. Wenn Sie Projektideen haben, wenn Sie Umsetzungspartner suchen, wir helfen genau bei dieser Vermittlung. Wir geben gerne auch weiter Inspiration. Es sind auch wieder so Themen wie der Trendmonitor gefallen oder Beratungsgutscheine. Also schauen Sie ruhig in die Infobox, nehmen Sie Kontakt zu uns auf, nehmen Sie Kontakt zu unseren Experten auf und wir freuen uns auf die nächste Folge, die dann im Oktober erscheinen wird, Anfang Oktober, zum Thema Produktentwicklung.
Partnerschaftliche Produktentwicklung.
Genau, danke schön, Christian. Dann bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Tschüss.
Ciao.